Warum sind sie jetzt hier? Warum gucken alle hierher? Warum ist die ganze Welt auf einmal fokussiert und dieses kleine Thüringen in der Mitte Deutschlands ist auf einmal hochinteressant? Wenn dann die AfD sagt, wir wollen so aggressiv unangenehm sein, dann hoffen sie darauf, dass das sich bis nach Afrika rumspricht, dass erst gar keiner übers Mittelmeer kommt. Die NSU-Terroristen, ich habe die Augen erkannt. Das waren die Augen, die mich verfolgt haben.
Vorläufige amtliche Ergebnis. Klarer Gewinner dieser Wahl.
Das deutschlandweite Rekordergebnis.
Der große Moment dieses Wahlkampfs.
Der überragende Wahlsieger.
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Eins trifft auf die allermeisten Politikerinnen und Politiker zu. Die Überzeugung, die besten Ideen für dieses Land zu haben. Das Problem ist, oft enden sie in Koalitionen als halbgare Kompromisse. Denn absolute Mehrheiten gibt's heute kaum noch. Bei uns schon. Wir wollen von unseren Gästen wissen, was wären ihre drei wichtigsten Projekte, wenn sie mit ihrer Partei alleine regieren könnten. Das klären wir jede Woche in diesem Podcast. Und das klären wir auch diese Woche wieder. Herzlich willkommen bei Absolute Mehrheit. Ich bin Viktoria Reichelt und gleich mal etwas vorab. Ich befinde mich nicht in der sonstigen Umgebung des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin, sondern ich sitze mitten in Thüringen, in Erfurt im MDR mit dem einzigen Ministerpräsidenten der Linken und das ist ja schon seit 2014 mit Bodo Ramelow. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, ja, freue mich.
Es ist ja quasi ein Heimspiel für Sie, weil wir Sie besuchen im schönen Erfurt. Ich muss das einmal einordnen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, warum wir jetzt mit diesem bundespolitischen Format in Thüringen sitzen. Die Situation ist die folgende. Am 1. September ist in Thüringen Landtagswahl. Bodo Ramelow von der Linken ist Ministerpräsident in einer, und das ist das Besondere, Minderheitsregierung mit der SPD und den Grünen. Eine Minderheitsregierung hat keine Mehrheit im Parlament. Die Opposition hat die Mehrheit. Und das ist aktuell in Deutschland einmalig. Und diese Minderheitsregierung gibt es jetzt 5 Jahre, Herr Ramelow. Wenn Sie auf die letzten 5 Jahre zurückblicken, wie anstrengend war das? Es klingt sehr anstrengend.
Es ist sehr anstrengend. Es ist auch eine Ausnahmesituation. Ich habe früher immer gesagt, also Minderheitsregierungen sind in nordischen Ländern normal. Also wenn man Dänemark, Schweden, Finnland anschaut, da gehört es zur Kultur. Aber da gehört es auch zur Kultur, dass selbst die Minderheit im Parlament Mechanismen entwickelt, wie man zu Mehrheiten kommt, bevor es in die Abstimmung geht. Das hatten wir in einer Zwischenphase auch, nach der Kemmerich-Wahl gab es eine Vereinbarung mit der CDU, wie wir einen solchen Mechanismus entwickelt haben. Der hat genau für 10 Monate gehalten und dann hat die CDU sich nicht mehr daran erinnert, dass sie mit uns diese Vereinbarung geschlossen hat, hat leider die Landtagsneuwahlen dann abgesagt und hat mich in eine Situation gebracht, in der ich 4 Jahre weiter regieren musste unter dieser Konstellation. Ich habe die Herausforderung angenommen, war nicht leicht, aber am Ende, wir haben 146 Verordnungen, Gesetze, Entscheidungen gemeinsam im Parlament durchgekriegt. Also verglichen mit allen anderen normalen Bundesländern, die über eine einfache oder eine deutliche Mehrheit in der Regierung verfügen, haben wir am Ende unsere Hausaufgaben auch hingekriegt. Aber Sie sehen es an meinen Mundwinkeln und an meinen Lippen, die sind ziemlich fransig vom vielen Reden. Es musste sehr, sehr viel gesprochen werden und manche Abstimmung ist auch schief gegangen und dann gab es viel Klamauk öffentlich und Streitereien und anscheinend kriegen die gar nichts hin und am Ende haben wir dann doch wieder alles hingekriegt. Also manchmal war der Lärm drumherum viel größer wie der Erfolg, den wir gemeinsam dann durchs Ziel getragen haben.
Ja, und apropos Lärm drumherum, für alle, die uns gerade zuhören und sich fragen, wer war jetzt eigentlich nochmal Thomas Kemmerich? Die Situation ist die folgende. Bei der Landtagswahl in Thüringen 2019 gab es keine Mehrheit mehr für die bisherige Regierung. 2020 kam es zur sogenannten Thüringen-Krise. Der FDP-Abgeordnete Thomas Kemmerich ließ sich mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen. Vielleicht erinnert euch noch an die Bilder der Berichterstattung. Für viele war das ein großer Tabubruch. Schon einen Tag später trat Kemmerich dann wegen massiver Kritik wieder zurück und dann ist noch einiges passiert und dann bildete sich die Minderheitsregierung, von der Herr Ramelow gerade sprach. Und das ist eine sehr besondere politische Situation und deswegen blickt jetzt auch ganz Deutschland auf die Landtagswahl am 1. September, bei der die AfD mit ihrem Vorsitzenden Björn Höcke, ein Mann, den man gerichtsfest als Faschisten bezeichnen darf, in den aktuellen Umfragen mit 28% vorne liegt. Also, wie gesagt, eine sehr besondere Situation und das Erste, was ich mich da gefragt habe, ist, ich denke schon viel über diese Wahl nach. Wie geht es denn Ihnen? Mit was für einem Gefühl gehen Sie denn abends ins Bett aktuell?
Na, ich habe erstmal die damalige Zeit verarbeiten müssen. Das war nicht einfach. Auch emotional damit klarzukommen, weil zur Wahrheit gehört auch, dass Herr Kemmerich nicht darauf abgezielt hatte, von der AfD gewählt zu werden. Herr Kemmerich wollte Demokratie prinzipiell im dritten Wahlgang mit antreten, damit diese Diskussion um den dritten Wahlgang in der Thüringer Verfassung nicht immer weiter bunte Blüten treibt. Und da gab es einen Herrn ein Kindervater, das war der Kandidat der AfD.
Ein weitaus unbekannterer Kandidat.
Den kannte überhaupt niemand, der ist auch bis heute wieder komplett verschwunden. Dieser Kindervater wurde als Strohmann aufgestellt und das hat es in Deutschland auch noch nie gegeben. Hm. Und wenn wir wissen wollen, wenn Sie das Plakat von der AfD sehen, unser Land, unsere Regeln, dann gilt diese Aussage für die AfD selber nicht. Sie brechen alle Regeln, wenn es ihnen nützt. Und in dem Fall, bei der Abstimmung zur Kemmerich-Wahl, haben sie Herrn Kindervater, also ihrem eigenen Kandidaten, überhaupt keine Stimme gegeben, haben alle Stimmen Herrn Kemmerich gegeben und haben hinterher hat Herr Möller dann in alle Kameras gesagt, man hat dem Herrn Kemmerich eine Falle gebaut, also eine Verfassungswahl eines Verfassungsorgans, Ministerpräsident, wird bezeichnet als Falle oder als Leimrute, auf die man Herrn Kemmerich gelockt hätte. Und das sind die Aussagen dieser AfD, wenn es darum geht, unsere Regeln mit Füßen zu treten. Und deswegen, das ist der Teil, der mich viel mehr umtreibt, wie die Frage Minderheitsregierung. Minderheitsregierung war eine Herausforderung. Hm. Ich habe damals gesagt, ich nehme die Herausforderung an. Ich habe gesagt, ich werde sie auch inhaltlich füllen. Ich werde versuchen, mit allen so gut zu reden, dass wir jeweils zu Mehrheiten kommen, wenn es vernünftig ist. Wir haben 22 Anträge der CDU gehabt, die wir in den 146 mit über die Hürde gebracht haben. Wir haben erfolgreich auch Themen bearbeitet, die die CDU ausdrücklich vorgeschlagen hat. Und ich werde nicht sagen, die Themen sind falsch oder schlecht, weil sie von der CDU kamen.
Jetzt haben Sie mir aber noch nicht die Frage beantwortet, wie Sie gerade schlafen gehen. Jetzt vielleicht gar nicht so im Rückblick, Stichwort Verarbeitung des Ganzen, sondern Voraussicht auf die Landtagswahlen.
Das Schlafen hängt ja damit zusammen, ob Sie Themen verarbeiten.
Hm. Wenn also Sie verarbeiten, die nicht verarbeiten immer noch was 2020 und dann auch
keiner von uns ist raus aus der Geschichte. Also wir sind ja tagtäglich in diesem Verfahren in Thüringen drin. Warum sind Sie jetzt hier? Warum gucken alle hierher? Warum ist die ganze Welt auf einmal fokussiert und dieses kleine Thüringen in der Mitte Deutschlands ist auf einmal hochinteressant? Ich sage dann immer, wir tun alles, damit wir auch mal richtig Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Also wir haben die kuriosesten Wahlen, wir haben aber am Ende auch das 5 Jahre zuvor, die erste Dreierkoalition, die es überhaupt in Deutschland gab, hat es Wetten gegeben, dass ich nach 100 Tagen in Geschichte sei. Hm. Bei der zweiten Situation der Minderheitsregierung gab es wieder Wetten. Keine 100 Tage wird es schaffen. Und ich sitze immer noch da und sage, wir haben es erfolgreich geschafft. Aber wenn Sie heute fragen, wie schlafe ich, kann ich nur sagen, jeder Tag ist im Moment Wahlkampf. Das heißt, ich bin bis spät abends unterwegs, bin froh, wenn ich dann nach Hause komme, bin froh, wenn ich ins Bett komme und am nächsten Morgen um 7 Uhr die Routine wieder losgeht.
Also man lebt ein bisschen von Tag zu Tag. Stichwort kuriose.
Na, im Wahlkampf, das sind schon Ausnahmesituationen.
Ja, ja.
Entweder muss man, deswegen habe ich immer gesagt, zur Demokratie gehört der Wahlkampf. Und im Wahlkampf muss der Spitzenkandidat auch sichtbar sein.
Ja, und das sind sie ja jetzt auch hier bei uns. Auch bei den ganz jungen Leuten. Stichwort kuriose Wahlen. Was wir gerade erleben, ist ja, dass die Thüringer CDU mit ihrem Chef Mario Vogt, die CDU liegt gerade über 23%, jetzt auf einmal mit ihrer ehemaligen Parteikollegin Sarah Wagenknecht, die Anführerin des BSW ist, die liegen gerade bei 21%, so ein bisschen, ja, die nähern sich gerade so ein bisschen an. Hätten Sie sich das jemals vorstellen können, Wagenknecht und CDU?
Ja, man sieht, dass alles möglich scheint. Was nicht möglich ist, dass die CDU immer noch sagt, aber mit der Linken geht gar nicht, weil da steckt zu viel SED drin. Ich war keinen Tag in meinem Leben in der SED. Ich habe auch keinen Tag in der DDR gelebt. Also ich habe ein Jahr in der DDR gelebt, in der Übergangszeit 1989 auf 90. Klar, da war ich als Gewerkschaftschef hier und als Gewerkschaftshelfer und als Berater. Aber tatsächlich, Frau Wagenknecht war die Sprecherin der kommunistischen Plattform in meiner Partei. Sie hat mich immer scharf kritisiert, dass ich regiere, weil das sei viel zu pragmatisch, das sei gar nicht radikal genug. Und diese Frau, die mich dafür immer kritisiert hat, ist jetzt diejenige, die sagt, also wir trauen uns zu, Herrn Kretschmer in Sachsen zum Ministerpräsident zu wählen, wenn Herr Vogt in Thüringen Frau Wolf zur Ministerpräsidentin wählt. Und dann denke ich, das ist interessant. Frau Wagenknecht kandidiert hier gar nicht, aber alles ist plakatiert mit ihrem Gesicht. Sie ist das Markenzeichen des Phänomens oder des Phantoms. Ich nenne das wirklich ein Phantom. Und gleichzeitig ist sie die mögliche Mehrheitsbeschafferin oder ihr Anspruch ist, dass Frau Wolf gewählt wird. Und ich glaube, man muss Verlässlichkeit überprüfen können. Ich kann das im Moment nicht bewerten.
Für alle, die sich fragen, wer ist Frau Wolf? Frau Wolf ist die Oberbürgermeisterin von Eisenach und auch
gewesen.
Und jetzt würde ich sagen, das prominenteste Gesicht eigentlich des BSW im Osten. Ne? Also das ist auf jeden Fall eine Politikerin,
hier ist sie
die
sichtbar.
Man kennt. Ja.
Und klar, sie hat lange in Eisenach Verantwortung getragen, hat Eisenach auch durch schwierige Zeiten gebracht. Das ist alles ihr Verdienst.
Also ihr merkt schon an der Art, wie wir hier gerade sprechen, in Thüringen scheint politisch kein Stein mehr auf dem anderen zu liegen. Wir sprechen in diesem Podcast ja aber auch über politische Weltbilder unserer Gäste, darüber, wie sie sich politisiert haben. Und dazu haben sie uns ein Zitat mitgebracht. Welches ist das?
Paulus. Paulus schreibt an seine Gemeinden, also wir reden über einen Text, der weit über 2000 Jahre alt ist. Er schreibt, tut nichts aus Eigennutz, tut es um der Gemeinschaft willen. Das ist der Beginn, wenn man wissen will, wie das Christentum zu einer Weltreligion wurde, ist Paulus die Schlüsselfigur. Und diese Briefe sind bis heute für mich so beeindruckend. Sie sind so zeitaktuell, so hautnah aktuell. Und diese Formulierung, tut nichts aus Eigennutz, tut es um der Gemeinschaft willen, das finde ich so faszinierend, auch prägend, das ist ja nicht nur eine religiöse Aussage, sondern eine gesellschaftliche, dass wir die Dinge, die wir tun, tun sollten, um uns gemeinsam stärker zu machen, um uns gemeinsam aushalten zu können, um für alle auch gemeinsam gute Chancen zu haben.
Für Menschen, die uns jetzt zuhören, sich vielleicht selber auch als links identifizieren auf dem politischen Spektrum, gerade für junge Menschen ist es vielleicht verwunderlich, dass ein linken Politiker ein christliches Zitat mitbringt. Wie passt das zusammen? Links sein und christlich sein.
Wenn ich jetzt bei Ihnen zurückfragen darf, wie heißt der berühmteste Fernsehpreis, den wir in Deutschland vergeben?
Der Deutsche Fernsehpreis?
Nein, Adolf-Grimme-Preis.
Ach der, ja.
Ja, wer ist Adolf Grimme? Ein Sozialdemokrat, ein philosophischer Denker, der hat den Satz gesagt, ein Christ muss Sozialist sein, aber ein Sozialist kein Christ. Ich zitiere Adolf Grimme, also ich berufe mich nicht auf mich selber. Wir haben eine ostdeutsche Sicht auf Sozialismus, die hat was mit DDR zu tun, das verstehe ich. Von dem Sozialismus rede ich nicht, weil das war Staatskapitalismus. Das war eine völlig andere Geschichte mit einem Druck- und Drohapparat, mit einem Staatssicherheitsapparat und mit einem Anpassungsdruck, dass Menschen alle die Meinung vertreten sollten, die die SED vorgegeben hat. Davon rede ich nicht. Ich rede von einem philosophischen Ansatz, dass für mich Christsein und Sozialistsein kein Widerspruch ist, so wie es für Adolf Grimme schon kein Widerspruch war. Aber ich kann Ihnen meine sozialistische Philosophie der Verantwortung eben auch aus dem Alten und dem Neuen Testament ableiten. Wenn du Eigentum besitzt, wenn du Landeigentümer bist und die Ernte steht an, dann hast du diese Ernte nur einmal als Landeigentümer zu holen. Die zweite Ernte steht den Armen zu. Also die Frage der sozialen Verantwortung aus Eigentum. Und wenn Sie unter dem Aspekt auf das Grundgesetz gehen, da heißt es Eigentum verpflichtet. Und da sind wir bei meiner eigenen Politisierung.
Bevor wir jetzt noch tiefer in die Geschichte einsteigen, gehen wir mal in die Gegenwart. Wir kommen zur ersten Maßnahme, die Bodo Ramelow umsetzen würde, wenn er mit der Linken die absolute Mehrheit in Thüringen hätte.
Deutschland leidet unter einem enormen Fachkräftemangel. Thüringen ist davon nicht ausgeschlossen. Laut einer aktuellen Arbeitsmarktstudie werden dort 2025 etwa 250.000 Fachkräfte fehlen. Ein Grund ist, dass viele Menschen bald in Rente gehen, während durch niedrige Geburtenraten weniger Arbeitskräfte nachrücken. Schon jetzt gibt es in Thüringen mehr offene Ausbildungsplätze als BewerberInnen. Auch in der Verwaltung können laut Landesregierung tausende Stellen nicht besetzt werden. Die Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland liegt da nahe, um den demografischen Problemen entgegenzuwirken. Auch die zahlreichen Geflüchteten, die bereits im Land sind, sollen schneller und besser in den Arbeitsmarkt integriert werden. Doch wie willkommen fühlen sich überhaupt Menschen mit Migrationshintergrund in Thüringen?
Sie haben die absolute Mehrheit mit der Linken, Herr Ramelow, in Thüringen. Und Sie haben uns geschrieben, Sie würden mit Arbeitsmigration der Demografie quasi ein Schnippchen schlagen. Wegen des demografischen Wandels fehlen ja in ganz Deutschland Menschen, auch in Thüringen. Jetzt muss man einmal unterscheiden zwischen Fachkräften, die man aus dem Ausland anwerben möchte, um in Deutschland bzw. in Thüringen zu arbeiten, und Geflüchteten, die bereits nach Deutschland gekommen sind, hier leben und deren Integration in den Arbeitsmarkt sicher eine Herausforderung ist. Wir gucken erstmal auf die Fachkräfte aus dem Ausland. Wie möchten Sie die mit dieser Maßnahme nach Thüringen kriegen?
Alleine Ihre Unterscheidung teile ich schon nicht.
Okay. Warum?
Weil die Frage ist gar nicht mehr, ob uns Fachkräfte fehlen. Es fehlen auch Fachkräfte, aber es fehlen auch ganz normale Industriehelfer. Es fehlen ganz normale Arbeitskräfte im landwirtschaftlichen Segment, im handwerklichen Segment, in Bereichen, wo tatsächlich der Mitarbeitende, der mit seiner Hände Arbeit und mit seinem Grips in der Lage ist, die Aufgabe zu erledigen, bis hin zu der Frage, wer im Straßenbau noch als Pflasterer unterwegs ist und all diese Sachen. Also die ganze Breite von Beschäftigung braucht Menschen. Und das Problem ist, wir müssen die Zugänge zu diesen jeweiligen fachspezifischen Sachen so organisieren, dass derjenige, der schnell angelernt werden kann, auch an solche Bereiche kommt. Und deswegen heißt mein erster Satz, den ich über alles drüber schreibe, jeder, der zu uns kommt, muss das Recht haben, mit seiner Hände Arbeit seinen Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Das heißt, bei einem Teil der Geflüchteten verhindern wir, dass sie arbeiten gehen. Wir lassen sie gar nicht arbeiten, aber gleichzeitig sagen wir, sie sollen verpflichtet werden, gemeinwohlorientierte Arbeit zu machen für 80 Cent die Stunde.
Das ist gut, dass Sie jetzt darauf zu sprechen kommen. Dann gucken wir erstmal auf diese Gruppe. Herr Ramelow sagt gerade, wir lassen die Leute nicht arbeiten. Das ist in Deutschland vor allem eine Frage der Bürokratie. Mal zum Beispiel, man darf ja als Geflüchteter mit Arbeitserlaubnis nach frühestens 3 Monaten anfangen zu arbeiten. Man hat dann eine Duldung, die muss aber alle 6 Monate verlängert werden. Das macht es dann schwer, einen Job zu finden, weil wer gibt einem einen Job für 6 Monate, ne? Das heißt, wir müssen an die Bürokratie ran. Besonders ist aber in Thüringen, dass es im Kreis Saale-Orla eine Arbeitspflicht gibt, bei der geflüchtete Menschen seit dem Frühjahr für 80 Cent die Stunde arbeiten. Das ist, wie Sie gerade sagen, ich glaube, über Arbeitsangebote für Kommunen, soziale Träger und Vereine.
Ich will es nochmal besser einordnen, also so zuordnen. Diese Pflicht gibt es nicht nur im Saale-Orla-Kreis. Mhm. Der Landrat hat es nur ausgesprochen. Und auf einmal hat sich die ganze Welt auf diesen Landrat gestürzt. Aber tatsächlich besteht diese Pflicht in ganz Deutschland. Überall. Jedes Landkreisamt könnte das machen. Und Herr Herrgott, als er dann im Wahlkampf stand, also der CDU-Landrat, hat das dann laut ausgesprochen und das wurde zum spektakulären Akt gemacht und als besonders diskriminierend dargestellt. Die einen haben sich empört und die anderen haben gesagt, das geht ja gar nicht oder das muss doch viel drastischer werden. Tatsächlich hat ein Landrat in Thüringen, als Hochwasser war, sehr viele Geflüchtete mitgenommen zum Sandsackfüllen. Darüber hat kein Mensch berichtet. Das war selbstverständlich. Das Recht, solche Arbeitsbeschäftigung einzuführen, das besteht für jeden Landkreis. Und es sollte eigentlich so sein, dass wenn Sie in Ihrer Flüchtlingsunterkunft sind, das Wäsche waschen, das Reinigen, das Putzen und all diese Sachen von Geflüchteten selber gemacht werden soll. Und diese 80 Cent sind kein Stundenlohn, sondern sind einfach nur eine Aufbesserung des Taschengeldes, weil sie sowieso Sozialleistung kriegen. Und von diesem System der Verpflichtung würde ich gerne weg zu dem Recht, zu der Möglichkeit. Wenn der Mensch kommt, ist einmal zu klären, wie ist sein Rechtsstatus, wie sind seine Papiere, was kann er? Und dann würde ich schon Casting machen, Scout, also Talentscout machen. Ich würde mit den Handwerkskammern und unseren Bildungszentren dafür sorgen, dass wir Menschen, die zu uns kommen, auch austesten, was könnt ihr, um sie dann dort in Arbeit zu vermitteln und parallel dazu ausländerrechtliche Verfahren laufen zu lassen. Aber ich würde dieses Verbot des Arbeitens in Kombination mit der Arbeitspflicht, das ist ja ein Widerspruch in sich.
Ja.
Das würde ich gerne auflösen, damit wir diesen diskriminierenden Teil einfach weghaben, weil ich glaube, also Herr Herrgott schildert im Moment, dass über 100 junge Leute in diesen Projekten drin sind. Ich glaube, er hat 5 Ablehnungen gehabt oder 7. Und diejenigen, die diese Tätigkeit machen, sind jetzt am Rasenmähen, sind bei gemeinwohlorientierten Vereinen oder Trägern engagiert. Die sind doch froh, dass sie erstmal irgendwie dabei sind und dabei auch Sprache lernen. Das heißt eigentlich, Arbeit ist auch ein Weg der Integration.
Das heißt, Ihr Weg ist es, die Bürokratie zu verschlanken oder sie eben parallel zur Arbeitserlaubnis laufen zu lassen?
Das ist einfach eine radikale Verkürzung der bürokratischen Abläufe. Bisher, und das muss man verstehen, in Deutschland war das gesamte Ausländerrecht so aufgebaut, dass es auf Abwehr wirken soll. Das soll uns Menschen fernhalten. Sie sollen schikaniert werden. Sie sollen lange in irgendwelchen Gemeinschaftsunterkünften sein. Sie sollen möglichst lange ferngehalten werden zu regulärer Arbeit. Wir haben sogar Abschiebungen von Menschen, die 6, 7 oder 8 Jahre bei uns schon sind, unsere Sprache längst sprechen. Und in einem Fall in Sachsen habe ich jetzt ganz spektakulär mich auch zu Wort gemeldet und mich solidarisch erklärt, dass jemand, der 31 Jahre alt ist, 30 Jahre lang in Deutschland lebt, immer noch gehindert wird daran, arbeiten zu gehen, weil man ihm immer wieder sagt, deine 6 Monate Duldung wird wieder auf 6 Monate verlängert. Und wenn man dann noch weiß, wie lange die Antragstellung ist, bis man wieder zum Termin kommt, dann merkt man, das ist alles nur Schikane.
Sie sagen gerade, das Ausländerrecht war lange ausgelegt auf Abwehr. Ich habe jetzt gelesen, dass die AfD Sachsen und Thüringen zu den flüchtlingsfeindlichsten Bundesländern umformen will.
Ja, das sagen beide auch ganz deutlich. Herr Höcke hat das im Spitzengespräch der Spitzenkandidaten genauso gesagt. Er möchte, dass dieses Land so aggressiv unangenehm wird, dass jeder, der als Geflüchteter hierher kommt, und dann müssen wir mal die Zahlen einordnen. Wir haben aktuell in diesem Jahr um die 8000 Geflüchtete, die wir haben begleiten und versorgen müssen. Davon sind keine 3000 Asylbewerber und die anderen sind Ukrainer. Die Ukrainer haben Wohnberechtigungsschein, sind Bürgergeldbezieher, sind arbeitsbefähigt, also sind berechtigt, arbeiten zu gehen. Und die Asylbewerber, die im Sonderverfahren drin sind, werden verteilt. Wenn wir diese Zahl 8000 hören, müssen wir sagen, wir haben 20.000 leere Wohnungen in Thüringen. Nicht in Jena, nicht in Weimar, nicht in Erfurt. Aber wir haben auf die gesamte Fläche von Thüringen 20.000 leere Wohnungen. Es muss doch möglich sein, wie wir 8.000 Menschen auf 20.000 Wohnungen verteilen und sie kombinieren mit den Arbeitsmöglichkeiten, die wir in den jeweiligen Regionen haben. Und wenn dann die AfD sagt, wir wollen so aggressiv unangenehm sein, dann hoffen sie darauf, dass das sich bis nach Afrika rumspricht, dass erst gar keiner übers Mittelmeer kommt, weil die Menschen, die als Asylbewerber zu uns kommen, werden uns zugeteilt nach Königsteiner Schlüssel. Und den möchte die AfD kündigen. Das bedeutet aber, dass die Grundordnung, ich bin wieder beim Plakat der AfD, unser Land, unsere Regeln. Der Königsteiner Schlüssel ist das Verteilzentrum, der Mechanismus sämtlicher Verteilung, wenn es um die Geldmittel in Deutschland geht. Also alle Bundesländer können sich auf den Königsteiner Schlüssel verlassen. Und das hat nicht nur was mit Geflüchteten zu tun, sondern es hat was mit Geldzuwendung zu tun, mit Steuerverteilungsmechanismen und. Deswegen ist dieser Königsteiner Schlüssel ein so gewichtiges Element im Föderalismus. Und wenn die AfD wegen der Geflüchteten den Königsteiner Schlüssel kaputt macht, wird Thüringen der Verlierer in dieser ganzen Entwicklung sein. Weil dann geht es nicht um weniger Geflüchtete, sondern dann werden wir bei der Verteilung von Geld, Regionalisierungsmitteln, Nahverkehrsmitteln, bei all diesen Geldern werden wir dann auf einmal an der Menge der Bevölkerung alleine gemessen und nicht mehr an der Menge der Aufgaben, die wir zu erledigen haben.
So viel mal zu der Sachebene. Sie leiten das ja her, erklären, was hinter dieser AfD-Forderung eigentlich steckt. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, es gibt diesen Fachkräftemangel in Deutschland, den müssen wir irgendwie über Zuwanderung lösen. Da sind sich alle einig. Jetzt gibt es so eine Forderung von der AfD. Was macht das emotional mit Ihnen, nachdem Sie jetzt 10 Jahre Ministerpräsident in diesem Land sind, dass sich Menschen in diesem Land, in diesem Bundesland, von solchen Forderungen angezogen fühlen?
Zwei Ebenen. Die eine Ebene, ich bin verheiratet mit einer Frau, die in Parma in Norditalien geboren ist. Die spricht 6 Sprachen fließend. Die ist Dozentin an der Erfurter Hochschule und geht wunderbar mit ihren Studierenden um. Die fragt mich, bin ich gemeint? Und da wird sehr persönlich. Da geht der Riss durch die Familie. Und wenn ich mir angucke, wie unsere ganze Familie in ganz Europa verteilt ist, dann werde ich schon sehr genau gefragt, bin ich gemeint? Und ich erinnere mich, als meine japanische Schwägerin aus London nach Thüringen, das ist 20 Jahre her, nach Thüringen zu Gast kam, gab es gerade den Brandanschlag auf die Erfurter Synagoge und meine Schwägerin hat gesagt, sie kommt nicht wieder, weil sie Angst hat, als Japanerin hier auf einmal solche Erlebnisse zu haben. Deswegen ist die Frage, was macht das insgesamt mit unserem Land und mit uns ganz persönlich? Das mache ich daran fest, wir haben ein Wissenschafts-Ehepaar gewinnen sollen aus New York. Die Ehefrau ist Jüdin und am Ende hat sie entschieden, sie kommen nicht. Und deswegen ist das weit mehr wie die Frage, wie gehen wir mit Geflüchteten oder Asylbewerbern um? Oder ja, es gibt da auch Menschen, die sich auch schlecht benehmen. Und da muss man auch drauf reagieren. Deswegen, wenn der Satz, unser Land, unsere Regeln, den meint, den Geflüchteten, der sich schlecht benimmt, ja, dann bin ich dafür, dass das mit unseren Rechtsmitteln auch komplett bearbeitet wird und dieser Mensch auch lernen muss, dass unsere Regeln für ihn gelten. Aber dann heißt das auch, dass die, die so Plakate drucken und hinstellen, auch die Regeln für sich gelten lassen müssen. Und jetzt gibt's die zweite Ebene, die ist mir aber viel wichtiger, weil das ist das emotional Bedrohliche, über was wir gerade geredet haben. Aber tatsächlich, wir werben international an. Wir haben ein Anwerbeabkommen mit Vietnam. Wir haben mit drei jungen Vietnamesen angefangen. Wir sind im Moment bei 776 jungen Vietnamesinnen und Vietnamesen, die ihre Erstausbildung in Thüringen machen. Wir haben, die Erfurter IHK hat mit 6 Schulen in der Mongolei, die Deutsch unterrichten, ein Abkommen. Die ersten 15 jungen Mongolen sind da. Wir sind gerade im Gespräch mit Ecuador, ein ähnliches Modell zu machen mit den deutschen Schulen in Ecuador. Das heißt, diese Menschen, die zu uns kommen, denen wir die Möglichkeit geben, müssen das Gefühl haben, sie sind gewollt. Sie müssen sich aber vorher, also in Vietnam zum Beispiel, machen wir richtiges Ausbildungsauswahl. Wir haben sogar eine eigene, landeseigene Firma in Vietnam, bei denen sogar Pflegebetten stehen in diesen Zentren, bei denen alten Pfleger auch trainiert werden, wie man eine Bettpfanne in die Hand nimmt oder wie man am Pflegebett arbeitet.
Das mal als Positivbeispiel. Ich würde trotzdem noch mal gerne auf dieses Wissenschaftsehepaar kommen, über das Sie gesprochen haben, weil da ist ja relativ klar, dass das Image Thürings oder besser gesagt das Image Ostdeutschlands international nicht das Beste ist. Das berichten ja auch immer wieder Unternehmer aus dem Osten, die sagen, wir haben große Probleme damit, diese Leute hierher zu kriegen. Ich erinnere dann irgendwie Kretschmer, der mit einem Ehepaar 2 Tage irgendwie Stadtführung macht, was sich dann entschieden hat, nach Sachsen zu ziehen. Aber das ist ja sehr viel Arbeit. Wie würde das in Ihrer Version mit Ihrer Maßnahme gelingen, die doch zu kriegen?
Also die Anwerbestrategien, die ich gerade erläutert habe, ist nicht einfach nur ein leuchtendes Beispiel, sondern die Strategie. Und die wird immer weiter ausgerollt. Land für Land, indem wir Kooperationspartner zusammenbringen. Diese Menschen müssen vorher wissen, und deswegen rede ich mit diesen Ländern auch über Rassismus, auch über Fremdenfeindlichkeit, auch über die negativen Image-Schlagzeilen. Wir müssen auch darüber reden, dass wir Realitäten ansprechen, nicht wegducken, nicht schönreden. Aber, und jetzt komme ich auf die Betriebe, die Sie angesprochen haben, wenn jeder Unternehmer in seinem Betrieb auch diese Deutlichkeit gegenüber seinen Beschäftigten zum Ausdruck bringt. Und wenn in diesem Betrieb einer dann der Angeworbenen drin tätig ist, dann merke ich, wie die Stimmung sich im Betrieb verändert. Wie der Kollege auf einmal als Kollege gesehen wird und nicht mehr als Bedrohung. Das heißt, wir müssen konkret diesen Weg gehen, wie wir Fremdenfeindlichkeit reduzieren. Und auch da wieder, ich bin alt genug. Ich bin in Westdeutschland geboren. In dem Ort, in dem ich geboren bin, gab es keine Ausländer. Also 60er Jahre, als ich in die Schule gekommen bin. Dann kamen die Italiener und da hieß die Spaghettifresser.
Ich bin aus Wolfsburg, da war das auch so, da habe ich noch nicht gelebt.
Mit Spaghettifressern spielt man nicht. Aber bei denen Eis essen, das war klasse. So, wenn ich heute in meine Heimatstadt Ostholzschambeck komme, spielt das überhaupt keine Rolle mehr. Das heißt, diese Herausforderung Thürings mit 8% Nichtdeutscher ist ein Lernprozess. Wir müssen lernen, Zuwanderung auch zu wollen. Und das bedeutet, dass wir nicht nur über Rassismus reden und uns dann daran festhalten und empören, weil wir müssen den Menschen klar machen, das ist dein Nachbar, das ist der, mit dem du gemeinsam unterwegs bist, das ist der, der bei dir auf einmal in der Bäckerei die Ware verkauft, das ist der, der an der Kasse sitzt oder das ist diejenige, die als Ärztin unterwegs ist, als Pflegekraft unterwegs ist. Wir werden sie alle als Menschen brauchen und deswegen darf man sie nicht einkategorisieren in nützliche Menschen und unnütze. Das hat eine ungute Tradition, auch in Thüringen. Denn die Konzentrationslager Buchenwald und Dora sind Ausdruck dieser menschenverachtenden Geschichte, Menschen nach nützlich oder unnütz einzuteilen.
Ich glaube, wir könnten jetzt noch lang weiterreden. Ich werfe aber gerade einen Blick auf die Uhr und ich würde sagen, wir gucken uns mal die zweite Maßnahme an, die Sie mitgebracht haben.
Bildung ist Ländersache und der Wunsch nach einer besseren Kinderbetreuung in Deutschland ist längst ein zentrales Anliegen. Um diese Betreuung für jedes Kind zugänglich zu machen, werden in Thüringen die letzten 2 Kita-Jahre vor der Einschulung sowohl aus Landes- als auch aus Bundesmitteln finanziert. Das kostet das Land jährlich zwischen 30 und 35 Millionen Euro. Im neuen Kita-Gesetz strebt Thüringen einen besseren Betreuungsschlüssel an, um die Qualität der frühkindlichen Bildung zu erhöhen. Künftig sollen nur noch 12 Kinder pro Erzieherin betreut werden, anstatt der bisherigen 16. Doch die Ampelkoalition plant ab 2025, die Fördermittel ausschließlich zur Sicherung und Gewinnung von Fachkräften einzusetzen.
Die letzten 2 Kita-Jahre in Thüringen sind umsonst. Ich habe gelernt in dieser Recherche, dass Kita, weil das ist einmal ein Thema, was mich in meiner persönlichen Situation gerade gar nicht betrifft, dass das ein totaler Flickenteppich ist, ne, bundesweit. Wie viel so ein Kita-Besuch kostet, manchmal kostet er gar nichts, in Berlin oder MacPom. In anderen Ländern werden da 3-stellige, 4-stellige Summen nötig. In Thüringen sind die letzten 2 Kita-Jahre kostenlos. Was macht es mit einem Kita-Besuch oder mit Familien, wenn der gesamte Besuch kostenlos wird?
Erstmal provozieren Sie mich immer mit dem Begriff Kita.
Warum?
Weil die Welt spricht Kindergarten. Herr Fröbel hat den Kindergarten in Thüringen erfunden. Der erste Kindergarten der ganzen Welt kommt von Thüringen.
Nein,
und ist als Siegeszug um die ganze Welt gegangen. Selbst im Chinesischen heißt Kindergarten Kindergarten.
Dann deswegen werden wir jetzt direkt das
stänkere ich immer gegen alle meine Minister. Und deswegen habe ich auch Wert gelegt, dass das Ding Kindergartengesetz heißt. Und der Landtag hat eine Resolution gefasst, einstimmig. Die Welt spricht Kindergarten.
Kindergarten.
Wir sind stolz auf Herrn Fröbel und den Kindergarten, der seinen Siegeszug in die Welt angetreten hat. Die zwei beitragsfreien Kindergartenjahre sind für mich eine wichtige Herangehensweise. Wir entlasten damit die Eltern um 3.000 Euro im Jahr. Mein Ziel ist es, komplett alle drei Kindergartenjahre beitragsfrei zu kriegen. Und mein Kernsatz heißt: Bildung und Betreuung muss in Deutschland beitragsfrei sein. Jedes Kind muss uns gleich viel wert sein. Jedes Kind muss die gleichen Chancen haben. Sie müssen nicht alle gleich gemacht werden, sondern gleiche Chancen heißt, auf ihre Art jeweils ihren Weg zu gehen. Und deswegen sind auch unsere Kindergartenangebote höchst unterschiedlich. Bis hin zu mehreren Waldkindergärten, die wir haben. Bis hin zu Montessori-Einrichtungen oder in der Schule Reformpädagogik, Jena-Planschule und andere Sachen. Alles Dinge, die tatsächlich ihre Wurzeln in Thüringen haben. Wir haben mit Fröbel einen der ersten Frühpädagogen und wir haben mit Hermann Lietz denjenigen, der die Landschulheime entwickelt hat, und eine originale Hermann-Lietz-Schule gibt es in Thüringen noch. Insoweit sind wir ein Land, aus dem tatsächlich eine besondere Tradition ihren Weg in die ganze Welt gegangen ist. Und um dann nochmal den Werbeblock zu erweitern, vor 500 Jahren wurde die deutsche Schriftsprache in Thüringen entwickelt. Martin Luther hat die Bibel übersetzt, und zwar nach Meißner Kanzleideutsch, und hat sie damit zur deutschen Schriftsprache gemacht. Und damit die Regeln funktionieren, hat Konrad Duden dazu noch die Regeln erfunden. Das war auch in Thüringen.
Ja, nicht, dass Sie jetzt ein Problem kriegen, dass alle Menschen, die uns zuhören und Kinder haben, ihre Kinder auf einmal in Thüringer Kindergärten schicken wollen. Dann gibt es ja wieder ein Problem.
Das kann sein, aber wir haben im Moment, und darauf bin ich sehr stolz, 96% aller Kinder in den Kindergärten unter. 96%. Also sollten das Hörerinnen und Hörer in Baden-Württemberg, in Bayern, in Rheinland-Pfalz, in Niedersachsen jetzt hören, werden sie verdutzt sein. Und dieses Servicezeit, die in der Kindergartenregelung drinsteht, ist 10 Stunden am Tag. Das heißt, an 5 Tagen sind 10 Stunden die Kindereinrichtungen geöffnet. Und diese Kinder werden hervorragend auch pädagogisch begleitet.
Sie sind 68 Jahre alt. Ich weiß, es ist lange her, aber können Sie sich noch an die Zeit erinnern, in der Sie in dem Alter waren, in einen Kindergarten zu gehen?
Ich muss ehrlicherweise gestehen, dass wir das Geld nicht hatten und dass ich niemals einen Kindergarten von innen gesehen habe. Und dazu gehört, dass ich tatsächlich bittere Armut kennengelernt habe, und deswegen waren auch die anderen Kinder, und das ist das Besondere, die bittere Armut, die ich kennengelernt habe, war nicht ausgrenzend. Weil die Nachbarkinder, das sind, wir reden 68, also 56 geboren, 60er Jahre. Das heißt, die Kinder, die in der Nachbarschaft waren, waren alles Kinder von Geflüchteten. Wir waren alles die Fremden. Also die, die Hochdeutsch gesprochen haben in Ostdeutsch-Scharmbeck, waren die Fremden. Ich bin in Ostdeutsch-Scharmbeck geboren und war trotzdem der Fremde. Weil die Einheimischen haben platt gesprochen. Also ich meine, ich habe Niederdeutsch und Plattdeutsch dann hören können und auch teilweise sprechen können, aber meine Sprache ist Hochdeutsch, also das ist sozusagen das Hannoveraner Platt, das wir als Hochdeutsch heute kennen. Und deswegen kam der Kindergarten bei mir nicht vor, aber meine Kinder sind in Hessen in den Kindergarten gegangen. Und das ist der signifikante Unterschied. Meine Kinder konnten morgens um 8.30 Uhr zum Kindergarten gehen oder gebracht werden, und um 12.30 Uhr wurden sie wieder geholt, weil um 12.30 Uhr schloss der Kindergarten und das Mittagessen war zu Hause. Und dann konntest du um 14 Uhr deine Kinder wieder bringen, dann hatten sie noch 2 Stunden spielen. Das war Kindergartenunterbringung, wie ich sie in Westdeutschland kenne. Da würde jede ostdeutsche Kindergärtnerin würde wahnsinnig werden, wenn sie nach solchen Bedingungen arbeiten müsste. Und ostdeutsche Eltern, deswegen haben wir auch, um das klar zu machen, wir haben eine höhere Frauenerwerbsdurchschnittsbeschäftigung im Schnitt Ostdeutschland im Verhältnis zu Westdeutschland. Das hängt mit diesem Kinderbetreuungssystem zusammen.
Was macht es mit der eigenen Politisierung, in, wie Sie sagen, bitterer Armut aufzuwachsen?
Die Kenntnis, dass die Solidarität unglaublich stark war. Also tatsächlich, ich habe 3 größere Geschwister, wir sind 4 Kinder, ich war der Jüngste. Das heißt, den Pullover, den ich irgendwann gekriegt habe, kannte ich schon, weil den meine Geschwister schon getragen haben. Und am Ende kam alles wieder in einen Beutel und dieser Beutel ging wieder zu den Nachbarn. Und das war eine gelebte Normalität. Deswegen jaule ich nie über Armut. Ich sage immer, Armut ist dann ein Problem, wenn Armut ausgrenzend ist. Meine Geschwister haben alle ihr Abitur gemacht. Meine Geschwister sind alle studieren gegangen. Ich war der Einzige, der sozusagen, der weder das Abitur noch ein Studium hätte angehen können. hängt mit was ganz anderem zusammen, mit Legasthenie, ganz anderes Thema. Ich habe später im zweiten Bildungsweg mein Abitur gemacht. Ich habe dann angefangen zu studieren und gemerkt, das ist gar nichts für mich. Ich will praktisch arbeiten und ich habe zwei Berufe gelernt. Und ich bin stolz darauf, dass ich mit der beruflichen Qualifikation, die ich habe, auch Themen bearbeiten kann mittlerweile mit meiner Lebensweisheit und all dem, was ich an Möglichkeiten mit habe, entwickeln können, dass ich für Deutschland, für deutsche Volkswirtschaften drei große Schlichtungen erfolgreich geschafft habe.
Sie sind, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, auch der einzige Ministerpräsident ohne Studium. Thema Ausgrenzung. Haben Sie das jemals als Ausgrenzung erlebt, Ihren anderen Bildungsweg in der politischen Landschaft?
Nie. Tatsächlich, also im politischen Raum, im Wahlkampf, da kommt sowas. Mhm. Oder auf Social Media, X, früher mal als Twitter, und seitdem Elon Musk dieses X hat, ist das wirklich ein so versautes Ding. Das fällt mir echt schwer, da immer noch dabei zu bleiben, weil man viel gar nicht an sich rankommen lassen darf. Und da kommen dann solche Ausgrenzungen. Aber im Kreis der Ministerpräsidenten, auch in dem Jahr, in dem ich Bundesratspräsident war, also ich habe Deutschland neben dem Bundespräsidenten repräsentieren dürfen, es ist mir nie begegnet. Ganz im Gegenteil, es ist eher eine Neugier. Was hast du gelernt? Und es gibt eine lustige Geschichte, die war echt toll. Volker Bouffier war der erste Ministerpräsident, den ich im Bundesrat traf, nachdem ich gewählt war. Und ich dachte so, oh nee, muss der mit den hängenden Mundwinkeln, muss das mein erster Kontakt sein. Und er kommt auf mich zugelaufen und die Mundwinkel gingen nach oben. Also erst hingen sie fast bei den Füßen und dann waren sie ganz oben an den Ohren. Und dann tippt er mich an und sagt, Ramelow, hahaha, wir waren zusammen bei Karstadt, weißt du das noch? Und das war so. 1972 war Volker Bouffier Student im Karstadt und ich war Auszubildender.
Und kannten Sie sich damals auch schon?
Ja, na klar. Später hat er dann immer als junger Union-Vorsitzender gebrüllt, geh doch rüber, geh doch rüber. Und dann war die Wende und die Grenze war auf und ich bin rübergegangen. Und deswegen durfte ich bei Volker Bouffier die Abschiedsrede halten. In Wiesbaden im Schloss. Also das hätte ich mir jedenfalls nie vorstellen können. Volker hat darauf bestanden, dass ich kommen soll. Und dann habe ich mir überlegt, ja, ich besorge mir eine Karstadt-Tüte. Das war das größte Problem. Wo kriegt man heute noch eine Karstadt-Tüte her? Da habe ich unser Ehrengeschenk reingemacht, stand in der Ehrenschlange und man sah mitleidige Blicke, die den Ossi angeguckt haben. Ach, guck mal, da steht er wieder mit der Plastetüte. Und Volker Bouffier hat sich schlapp gelacht, als ich ihm dann das Ehrengeschenk in der Karstadt-Tüte gebracht habe.
Kann man als Linker gut mit einem CDU-Politiker befreundet sein?
Ja. Ich bin auch mit einigen befreundet, weil die Frage des Parteibuchs gar keine Rolle spielt.
Man denkt ja heute, wenn man sich so anguckt, wie debattiert wird und wie wir miteinander sprechen, scheint das, glaube ich, für einige nicht möglich.
Ja, scheinbar. Aber in der Kemmerich-Krise war derjenige, der mich sehr aktiv begleitet hat, Dieter Althaus. Ich habe selten einen so gut vorbereiteten Menschen erlebt wie Dieter Althaus, der mit Herrn Moring immer wieder versucht hat, darüber zu reden, wie wir sowas vermeiden, was dann die Kemmerich-Krise wurde. Joachim Gauck, der mich öffentlich kritisiert hat, als ich MP wurde, hat sich auf einmal in dieser Zeit eingemischt im positiven Sinne und war auf einmal sowas wie ein väterlicher Ratgeber für uns. Das hätte ich alles nicht für möglich gehalten. Und mit Christine Lieberknecht verbindet mich eine sehr enge Verbindung, also emotional auch Verbindung. Nicht nur, dass sie Wanderpräsidentin ist, sondern als Parlamentspräsidentin hat sie öfters mir die Ohren lang gezogen, wenn ich mal wieder schlechte Laune im Parlament verbreitet habe. Ich fand das immer total schön und auch angenehm, wie sie menschlich dann mit einem umgegangen ist.
Wir kommen mal jetzt als Drittes zu einem Thema, wo Sie sich, glaube ich, mit der CDU nicht ganz so einig sind.
Etwa 550.000 Hektar, ungefähr ein Drittel der Fläche Thürings, ist von Wald bedeckt. Jedoch haben Dürren- und Borkenkäferplagen laut des Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft rund 20% dieser Flächen stark beschädigt oder gänzlich zerstört. Das sorgt seit vielen Jahren für hitzige Diskussionen in der Thüringer Landespolitik. Die Linke schlägt vor, die kahlen Gebiete mit Windkraftanlagen zu bestücken und die daraus gewonnene Energie und das Geld in die Forschung für den Waldaufbau zu investieren. Die Opposition lehnt das ab und plädiert für finanzielle Unterstützung bei der Aufforstung und Waldpflege. Lässt sich der Ausbau erneuerbarer Energien mit dem Naturschutz unter einem Hut bringen?
Ja, ein Thema, das in Thüringen schon lange diskutiert wird. Erklären Sie uns nochmal, warum wollen Sie jetzt auf diese kahlen Stellen Windkraftanlagen stellen und nicht, wie es beispielsweise die CDU vorschlägt, direkt einfach da neuen Wald draufpacken?
Also, der neue Wald muss da drauf. Und um es nochmal klar zu sagen, 550.000 Hektar Waldfläche sind bei uns ausgewiesen. Die haben Verfassungsrang. Das heißt, die müssen auch gehalten werden. Das gebietet die Verfassung. Und 110.000 Hektar davon sind im Moment Schad- und Kahlfläche. Das heißt, da, wo ich meinen Zweitwohnsitz habe, kann ich so weit, weit, weit gucken und sehe keinen einzigen Baum mehr. Also wir reden über abgeräumte Flächen. Wir reden nicht über einen halben Wald oder einen Wald, wo noch ein paar Bäume gerade dabei sind, wieder neuen Wald aufkommen zu lassen. Nein, wir reden über weite Flächen, in denen nichts steht. Aber nicht die ganzen Flächen sollen jetzt mit Windkraft bestückt werden. Das wäre ja genauso Quatsch. Es geht jetzt nicht darum, dass man das eine Pendel in die andere Richtung schlägt. Ich will es am Beispiel vom Thüringenforst sagen. Der Thüringenforst würde gerne 100 Windkraftanlagen auf diesen 110.000 Hektar verteilt haben. Wir brauchen pro Windkraftanlage einen halben Hektar. 100 Windkraftanlagen wären 50 Hektar von den 110.000, die wir zeitlich befristet umnutzen mit einer Windkraftanlage. Das wäre ein Ertrag jährlich von 15 bis 18 Millionen Euro Einnahme aus der Windenergie, die für den Thüringenforst zur Verfügung steht. Und die soll nicht für die Forschung genommen werden, weil das Geld für die Forschung haben wir längst eingestellt. Wir haben 500 Millionen Euro aktiviert aus Landes-, Bundes- und Europageld, um den Waldumbau zu organisieren. Wir sind ja längst dabei. Wir züchten auch selber Bäume, wir experimentieren mit Bäumen. Aber manches von dem, was wir jetzt brauchen, ist ein Blick auf das, was in 10 Jahren passiert. Das, was jetzt im Moment total braun und kahl ist, wird in 1-2 Jahren erste grüne Flächen haben. Und dort müssen Samenbäume eingebracht werden. Also Blattgrün müssen dort verteilt werden und die müssen gepflegt werden. Und da muss jemand hin. Und damit die Lohnkosten von Förstern und Waldarbeitern auch bezahlt wird, möchten wir gerne, dass auf den Nutzwald, der im Moment keinen Nutzen bringt, sondern nur Geld kostet, auch Nutzmöglichkeiten da sind, die Erträge erwirtschaften, und zwar von Anfang an. Und das ist sozusagen die Einnahmequelle, die wir generieren möchten, und zwar dauerhaft ausschließlich für die Begleitung des Waldes, denn das Umförstern und das Neuförstern muss in 10 Jahren aktiv in den Flächen gemacht werden, weil wenn der Wald komplett sich überlassen wird, werden wir an vielen Stellen nur noch relativ schlechte Bäume haben. Also die Birke wird das sein, was sich am meisten verbreitet. Aber was wir auch bräuchten, wären Douglasien, wären Weißtannen, wären Buchen, wären Erlen.
Also nicht so eine Monokultur.
Das darf nie wieder passieren. Thüringen ist leider geprägt von der Fichtenmonokultur. Das hängt damit zusammen, dass vor 200 Jahren der Erfolg Thüringens, das Thüringer Waldglas unter anderem, über Köhlerei hergestellt worden ist. Deswegen ist alles abgeholzt worden, was hier an Mischwald war.
Bevor wir jetzt noch tiefer in diese Agrarwissenschaft einsteigen, fasse ich mal zusammen.
Forstwissenschaft und da nur den Hinweis, damit Sie merken, dass es gar nicht um die CDU und CSU geht. In ganz Deutschland stehen 2435 Windkraftanlagen im Wald. Und zwar im Bayerischen Wald, im Staatswald, das hat Herr Söder angeordnet, im Hessischen Wald, überall. Nur in Thüringen stehen nur 4.
Da gab es auch lange ein Verbot.
Immer wieder. Das hat das Verfassungsgericht gekippt. Weil im Kern ist diese ideologische Haltung, die CDU, FDP und AfD wirft uns immer ideologiegetriebene Projekte vor. Hier ist das größte ideologiegetriebene Projekt, weil 4 Anlagen in Thüringen gegen 2435 Anlagen in allen deutschen Wäldern macht doch deutlich, dass da irgendwas falsch gelaufen ist. Da ist irgendjemand falsch abgebogen. Und es geht nicht darum, und das garantiere ich, es geht nicht darum, dass ein vitaler Baum für eine Windkraftanlage abgeholzt wird. Sondern wir reden von der Nutzung von Schadholzflächen. Und jetzt nochmal, wenn wir das nicht ermöglichen, werden wir den Ackerland, immer mehr Ackerland vernichten. Wir werden immer mehr den Druck erhöhen. Und das ist für mich die kalte Enteignung der Waldbesitzer.
Ihr merkt schon, der Wald in Thüringen ist ein hitziges Thema, über das politisch schon lange gestritten wird. Ich glaube aber, für unsere Hörerinnen und Hörer sind nochmal andere Themen spannend. Ich fasse aber nochmal die 3 Sachen zusammen, die Sie machen würden, wenn Sie mit der Linken die absolute Mehrheit in Thüringen hätten. Sie würden es versuchen, die Arbeitsmigration zu stärken, sie würden kostenlose Kindergärten, wichtig,
Kindergärten
anzubieten Und es geht um die Windkraftanlagen auf Waldflächen.
Also eigentlich geht es um regenerative Energie.
Ein Herzensthema.
Ja, na, es geht um regenerative Energie, ja. Wenn wir weg wollen von der fossilen Energie.
Was wir ja wollen in Deutschland.
Na, aber das wollen wir ja nicht alle. Also das Bündnis Sarah Wagenknecht plädiert wieder für billiges Erdgas aus Russland. Die AfD sagt, wir brauchen endlich wieder Erdgas aus Russland und zwar sehr billig. Das heißt immer wieder zurück zu derselben Entwicklung, die gerade dazu führt, dass der Temperaturanstieg, der globale Temperaturanstieg, eben bei uns auch die Fichte vernichtet hat. Wer also zurück will zur fossilen Energie, der will nicht, dass die Welt bleibt. Der will, dass diese Welt öde wird. Und wer jetzt die Windenergie nicht erntet als Einnahmeseite, der wird mit der Wüste leben müssen.
Soweit also zum Wald. Ich glaube, was viele, die uns zuhören, interessiert, ist die Frage, wir sind jetzt in diesem Gedankenexperiment gewesen, absolute Mehrheit mit der Linken, das könnte im Prinzip gerade von der Realität nicht weiter entfernt sein, wenn wir jetzt auf die Landtagswahl gucken. Sie haben mal gesagt, Ministerpräsident sein ist Ihr Traumjob. Ist das in dieser Situation, so wie wir sie gerade erleben, mit einer derart starken AfD in Thüringen, mit einem starken BSW, mit einer möglichen Koalition zwischen CDU und BSW, ist das immer noch Ihr Traumjob?
Also ob ich den Satz wirklich so gesagt habe, habe ich jetzt meine Zweifel. Ich sage, ich mache diese Arbeit gerne. Also ich habe eine innere Überzeugung, aber ich habe diesen Job nie angestrebt. Also ich habe nie vor der Staatskanzlei an der Tür gerüttelt und gesagt, ich will hier rein.
Ja.
Deswegen sage ich, aus tiefer Überzeugung, ich mache meine Arbeit gerne, auch unter den komplizierten Bedingungen einer Minderheitsregierung. Aber bei dem, was Sie gerade aufgezählt haben, wir sind ja deswegen heute zusammen, weil ich doch die absolute Mehrheit habe.
Ja,
und dann sehen Sie mal
die letzten 55 Minuten.
Und dann ist es doch so, dass ich dann meine Arbeit auch gut mit meinen Leuten machen kann. Aber ehrlich gesagt, ich möchte gar keine absolute Mehrheit haben.
Nee.
Ich sage das gerne. Also die eine Stimme Mehrheit in den ersten 5 Jahren war traumhaft, weil das war meine Stimme. Weil ich war auch Abgeordneter und konnte immer sagen, wenn alle anderen gesagt haben, ich habe eine Stimme Mehrheit, dann gesagt, ich auch. Und das war disziplinierend. Und ich finde auch disziplinierend unter Menschen miteinander so lange zu reden, bis man eine gute Idee hat. Und das war ja ihre Eingangsüberlegung, ihr Eingangssatz war ja, ob Koalitionen einfach immer nur sich auf den faulen Kompromiss einigen. Nee,
so
das habe ich
nicht.
Ja, das habe ich anders erlebt. Aber ich habe auch den einen oder anderen faulen Kompromiss eingehen müssen, wo ich mich ziemlich gegrämt habe und gesagt habe, ich weiß, es ist falsch, aber ich kann es nicht ändern. Ich habe einmal in meinem Leben einen AfDler gewählt und ich habe das öffentlich gemacht, weil da sind wir erpresst worden von der AfD. Ich habe Herrn Kaufmann damals zum Landtagsvizepräsident gewählt, weil die AfD einfach im Richterwahlausschuss keine Benennung vorgenommen hat. Das Ergebnis war, dass wir 2 Jahre lang keine Richter benennen konnten. Einfach durch die Verweigerungshaltung der AfD, weil sie einfach keinen Vorschlag gemacht haben. Unser Land, unsere Regeln, sie brechen alle Regeln, wenn es ihnen hilft, wenn sie die anderen damit erpressen können. Und deswegen sage ich, ich kämpfe nicht für eine absolute Mehrheit, ich kämpfe dafür, dass die 70%, die nicht AfD wollen, dass die wieder sichtbarer werden, dass wir uns um die 70% plus kümmern. Und ich kämpfe dafür, dass die 30% AfD, von denen wiederum nur 16% sagen, sie wollen Herrn Höcke,
dass
ich denen sage, denkt mal darüber nach, wenn ihr Herrn Höcke nicht wollt, dann macht euer Kreuz auch dort nicht.
Was passiert denn mit Thüringen und was passiert mit der Arbeit im Landtag, wenn die AfD es im Herbst jetzt am 1. September tatsächlich schaffen sollte, genug Prozent zu erreichen, also 29%, 30%, um so eine Sperrminorität im Landtag zu erreichen? Das heißt, die können sehr viel blockieren.
Das Erpressungspotenzial, von dem ich gerade sprach und von dem ich damals mich getrieben habe in der Erpressung, Herrn Kaufmann zu wählen.
Was passiert aber dann mit diesem Land?
Das passiert einfach, dass die Frage, wie sich Verfassungsänderungen durchsetzen lassen, Geschichte sind. Das hat Herr Höcke auch angekündigt. Er hat es in der Spitzenrunde im Industrieclub allen dort gesagt. Ich habe ihnen die Frage gestellt, ich habe ihm das zugerufen und da hat er gesagt, ja, das ist die einzige Chance. Und das muss man wieder sagen. Herr Möller von der AfD hat vor über einem Jahr auf dem Pfiffelbacher Parteitag genau das angekündigt. Er hat gesagt, wir kandidieren nicht für eine Mehrheit. Wir wollen nur die Drittel Sperrminorität. Das reicht uns, dann werden wir die alle vor uns herjagen. Und das ist das, was uns klar sein muss. Wenn der Faschismus jeden Tag normalisiert wird, dann heißt vor uns herjagen, alle anderen so an die Wand zu nageln, dass die Menschen sich abwenden und dann die AfD wollen als Ordnungsfaktor. Und das wiederum ist ja nach der Europawahl klar gesagt worden. Die Strategie der AfD in Thüringen ist, dass man die CDU mit dem BSW zusammenzwingen will, um dann die CDU auszulöschen. Da war die Rede von auszulöschen. Das sagen die Denker der AfD und das verkünden sie auch. Können Sie in X oder Facebook oder an anderen Kanälen auch nachlesen.
Wenn ich jetzt mal so die Rhetorik angucke, ne, in der wir uns politisch aktuell bewegen seit einigen Jahren, wir sprechen wieder von Faschismus, wir sprechen von einem Faschismus, der angekommen ist in der deutschen Gesellschaft, wir sprechen von Auslöschen, beziehungsweise die AfD spricht in solchen Worten, aber wir sprechen ja über sie. Macht Ihnen das nicht manchmal Angst?
Es ist für mich die Herausforderung, damit umzugehen und mich von Angst nicht in die Knie zwingen zu lassen. Ich habe in meinem Leben schon Angst gehabt. Ich bin verfolgt worden. Ich habe Mundlos und Bönhardt in einem Gerichtsverfahren erlebt und die Angst hat so stark dazu geführt, dass meine Seele sogar es verschlossen hat. Das ist der berühmte Manfred-Röder-Prozess nach dem Überfall auf die Erfurter, als die Wehrmachtsausstellung hier in Erfurt war und Manfred Röder, der Rechtsterrorist, sie hier geschändet hat. Und da bin ich damals dem MDR dankbar gewesen, weil der MDR hat eine Dokumentation, also einen Bericht gemacht fürs Thüringen-Journal, wo ich aus dem Prozess, Röder-Prozess rausgehe, das Gericht verlasse und man sieht, wie Mundlos und Bönhardt hinter mir hergehen. Das sieht man in diesem Filmbeitrag. Und ich habe mich nicht mehr daran erinnert. Also meine seelische Angst und meine seelische Not müssen so groß gewesen sein, dass ich diesen Teil komplett vergessen habe. Also weg, der war weg. Ich erinnere mich nur an den Prozess mit Röder, wie er immer die Richterin angreift. Aber ich weiß, da war was. Und als ich das Bild von den beiden Toten in Streckda in dem Camper, also Bönhardt und Mundlos, die NSU-Terroristen, als ich das Bild sah und die Augen sah, habe ich angefangen zu zittern. Mein Körper hat darauf reagiert. Ich habe die Augen erkannt. Das waren die Augen, die mich verfolgt haben. Und da war mir klar auf einmal konnte ich mir erklären, warum in meiner Zeit als Gewerkschaftschef ein Brandanschlag auf unseren Keller war, warum in unser Büro eingebrochen wurde, warum mein Hausmeister gesagt hat, hier sind komische Typen gewesen. Auf einmal entschlüsselte sich Dinge. Und da sage ich, diese Angst ist da, aber ich lasse mich von dieser Angst nicht in die Knie zwingen, weil ich finde, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Deswegen heißt es Motivation für jeden, der in solchen Situationen ist, den Menschen den Rücken stärken, den Menschen Mut zu machen und zu sagen, du hast eine Seele, achte darauf, dass deine Seele fröhlich bleibt. Wir haben viel mehr Gründe, mit einer fröhlichen Seele unterwegs zu sein.
Thema fröhliche Seele. Wir wissen ja, dass ein Teil, der dazu beiträgt, bei Ihnen auch zum Beispiel Pilze sammeln ist. Mal angenommen, die Landtagswahlen am 1. September passieren. Wie die ausgehen, wir wissen es nicht. Das ist jetzt nicht Thema. Aber Sie nehmen sich vielleicht dann mal einen Tag Auszeit. September, Oktober, die goldene Pilzzeit. Sie gehen raus, Sie sammeln die Pfifferlinge. Und das ist nämlich immer der Ausstieg aus diesem Podcast. Welcher Song läuft dabei?
Tatsächlich bei mir Per Gynts Morgenstimmung. Ich höre Edvard Grieg in meinem Ohr. Ich kann das auch vor mich hinpfeifen. Weil es ist so, wenn ich dann in der weiten Landschaft unterwegs bin, genieße ich es, Per Gynt auf mich wirken zu lassen.
Bodo Ramelow in der absoluten Mehrheit hier bei Funk und die da oben. Vielen Dank, dass Sie da waren.
War mir eine Freude.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperball im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Leute, wir sollen eine Werbung aufnehmen für unseren Podcast Cinema Strikes Back. Aber in zu vielen Podcasts wird zu viel Werbung für andere Podcasts gemacht. Wie soll man denn da noch herausstechen?
Das ist eine gute Frage.
Was ist mit unserem Podcast? Sprechen wir da nur hochanalytisch über Filme, Serien und Comics oder blödeln wir auch viel herum?
Wir blödeln natürlich auch super viel herum in unserem Podcast.
Wieso spielen wir nicht einfach mal unser Intro ab?
Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics
und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt.
Mit uns fünf. Jonas,
Xenia,
Alper,
Lenny
und Marius.
Ich glaube, diese Pause musst du auch rausschneiden, dieses... Wie stichten wir jetzt?
Weil eigentlich wäre das auch witzig, eben eine Pause im Podcast zu haben. Ja.